Ja, schön, dass so viele da sind. Ganz besonders freue ich mich über die coole Gäste, die heute da sind. Ja. Und über jeden, der heute da ist. Aber ja. Genau. Weil die kenne ich und die sind nicht so oft da. Von daher freue ich mich da besonders drüber. Genau. Das Thema, das ich heute habe, ist. Das freut mich. Genau. Ja, dann machen wir wieder alles zu, dann kann es losgehen. Das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist Gideon und die Frage, ob Gideon ein Held ist. Genau das schauen wir uns heute an. Davor möchte ich aber auch noch mal kurz beten. Danke, Herr, dass wir uns hier in Freiheit versammeln können und ja, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du hier wirkst, dass du die Herzen anrührst. Und mir die richtigen Worte schenkt. Genau. Die Geschichte von Gideon ist ziemlich cool, ziemlich lang auch. Deswegen werde mir heute nur einen Teil behandeln können. Ich werde am Anfang mal ein bisschen was dazu sagen, wo das steht, wo das stattfindet. Und genau. Danach gehen wir in den Bibeltext natürlich auch noch rein. Also die Geschichte Gideons, die findet man in Richter 6, 7 und 8. Wie gesagt, schlag mal auch gleich auf. Und das Buch der Richter ist Anfang Altes Testament. Ja, also die Reihenfolge, damit man das ein bisschen einordnen kann, sind fünf Bücher Mose: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, dann Mose, Josua und dann eben Richter, Rut, Samuel, Könige, Chronik und so weiter. Genau. Das Buch der Richter wurde möglicherweise von Samuel geschrieben und der Gideon hat circa 1200 Jahre vor Christus gelebt. Der Name Gideon, der bedeutet der Abhauende oder der Baumfäller, also war vielleicht dann auch ein gestandener Mann. Genau. Und die Midianiter, die haben die Israeliten unterdrückt, sind immer wieder ins Land eingefallen, haben da Ressourcen geraubt. Und er hat eben Israel von den Feinden befreit. Das ist quasi ein kleiner Spoiler. Genau. Danach war dann wieder 40 Jahre lang Frieden im Land. Israel, bis es dann wieder weiterging mit Terror und Belagerung. Und das ist auch so ein Schema, das zieht sich im Richterbuch immer wieder durch. Also, das ist immer das gleiche Schema. Israel tut Böses, wendet sich von Gott ab, dann kommt natürlich der Abfall von Gott. Dann kommt die Unterdrückung durch andere Völker, war das meistens, in dem Fall jetzt die Midianiter, die dann geraubt haben und ja. Der Israeliten, die waren dann auch bettelarm, denen ging es dann richtig dreckig. Dann haben sie wieder zu Gott gerufen, kamen wieder zur Besinnung, zur Umkehr. Dann hat es wieder so um die 40 Jahre lang Frieden gehabt, das war immer unterschiedlich. Und dann haben sie immer wieder das Gleiche gemacht, sind wieder abgefallen, wie ja auch mir heutzutage teilweise, dass mir, obwohl mir Gott kenne, dann trotzdem uns in Sünde verstricke. Genau. Und die Richter an sich, das waren einfach Anführer Israels, bevor es überhaupt Könige gab. Also die anderen Völker hatten schon Könige. Israel hat dann auch irgendwann gesagt, ey, das wollen wir auch haben. Aber zu der Zeit waren es eben Richter. Das waren dann einzelne Menschen, die Gott rausberufen hat. Und genau diese Berufung, das kommt auch heute noch. Und zwar die Berufung von Gideon, der eben das Land Israel von seinen Unterdrückern und von der Feinde befreien soll. Und die Armee von den Midianiter, die war auch ziemlich groß. Es waren 135.000 Mann. Ich habe im Kigo das mal anhand von ein paar Reiskörnern erklärt. Da kann man sich's besser vorstellen. Habe ich jetzt hier vergessen. Dachte, ihr seid groß genug, aber wäre vielleicht auch cool gewesen. Und Gideon hatte anfangs eine Armee von ca. 32.000 Männer und die wurde dann noch auf 300 geschrumpft. Wenn ihr euch vorstellt, 300 Mann gegen 120.000, also so anderthalb Mal die Allianz Arena. Ja, da weiß man ja eigentlich schon, wie das ausgeht. Genau. Und obwohl die Armee von den Midianiter 450 Mal so groß war wie die von Israel, hat Israel eben gewonnen. Und vielleicht jetzt vorab eine kurze Frage, weil der ein oder andere kennt vielleicht Gideon schon so ein bisschen. Auf einer Heldenskala von 1 bis 10, wie schätzt ihr den ein? Oder fragen wir mal so, wer denkt, dass Gideon ein Held war? Einfach mal kurz Strecke. Ich meine, wenn der so eine Armee platt macht. Ja, schon Schon einige. Genau, was ist ein Held? Ja, einfach so ein Superheld, so ein Mann, der halt alle platt macht und eine Armee anführt und dann eine andere auch platt macht. Der groß und stark ist. Keine Angst, keine Furcht. So stellt man sich's ja meistens vor. Ob das jetzt wirklich so war und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde mal anfangen im Richter 6, Vers 36 bis 40 könnt ihr aufschlagen. Das ist meistens die Geschichte, die man noch so am ehesten kennt von Gideon, wo man mal vielleicht gehört hat. Das ist die mit der Wolle, wo er eben ein Zeichen verlangt hat. Genau. Also Richter 6, Vers 36 bis 40. Da wurde er schon von Gott berufen und ja, der Auftrag war eben Israel zu befreien. Da heißt es dann, inzwischen betete Gideon zu Gott. Ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien. Aber gib mir doch bitte noch eine Bestätigung dafür. Schau, ich lege jetzt frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsum alles trocken, dann werde ich sicher sein, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Als Gideon schon früh am nächsten Morgen aufstand und den Tau aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Doch Gideon betete noch einmal zu Gott. Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass es mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen und lass sie morgen früh trocken sein, aber ringsum alles nass vom Tau. Gott erfüllte ihm auch diese Bitte in der kommenden Nacht. Die Wolle blieb trocken und der ganze Boden war nass vom Tau. Genau, also das ist so dieses bekannte Zeichen, wo Gideon einfach nochmal als Bestätigung haben wollte. Würde ich auch haben, wenn die Feinde so übermächtig sind und mich die ganze Zeit belagern, dann muss man ja auch sicher gehen, dass das wirklich von Gott kommt, was man da empfangen hat. Und da er hat quasi die Wolle ausgelegt, die war dann einmal nass und ringsum alles trocken, was unmöglich ist. Und dann in der zweiten Nacht eben war die Wolle trocken und ringsum alles nass. Nur wer jetzt genau mitgelesen hat, sieht, dass mir in Vers 36 sagt er, gib mir bitte noch eine Bestätigung dafür. Und das heißt, dass er schon mal ein Zeichen gefordert hat. Das finde ich deutlich krasser, das Zeichen, aber das ist irgendwie nicht so bekannt. Und um die Bibelstelle geht es dann heute hauptsächlich, oder ja, will ich mich da auch mit der Berufung auseinandersetzen von Gideon. Und das ist ein paar Verse weiter davor, das ist Richter 6, Vers 11 bis 24. Würde ich einmal durchlesen, damit wir da drin sind und ja. Im Prinzip ist wieder so dieser Zyklus, wie am Anfang, wo ich schon gesagt habe, die hatte Friede, dann wendet die sich wieder von Gott ab, dann lässt Gott die Feinde zu, dass Feinde ins Land kommen und die Israeliten unterdrücke. Und genauso war es jetzt hier quasi wieder, wo mir jetzt in diese Geschichte einsteige, die Israeliten taten wieder was Böse vor Gott war und er hat sie dann eben 7 Jahre lang den Midianitern ausgeliefert. Genau, also Richter 6 ab Vers 11. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Das ist quasi so eine Art Wahrsage-Orakelbaum. Quasi früher, da haben halt immer oftmals Begegnungen mit Engeln und so stattgefunden. Zum Beispiel auch bei Abraham und Sarah war das auch so eine Terebinte. Genau. Bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abieser-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe zu ihm und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasseh. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Okay, jetzt kommt also gleich dieses erste Zeichen. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Genau, wir lesen bis 24. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuertes Brot aus einem Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Terebinde, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Doch dieser sagte: Nimm das Fleisch und die Brote und leg sie auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles, gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Jahwes gewesen war, rief er: Weh mir, Herr mein Gott, ich hab den Engel Jahwes ins Gesicht gesehen. Doch Jahwes sagte zu ihm: Shalom, so Friede sei mit dir, oder Frieden, Wohlergehen. Beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Der Altar steht heute noch in Ophrah, der Stadt der Abiezer-Sippe. Wenn es in der Bibel sowas steht wie der Altar steht heute noch da in Ophrah, dann ist es möglich, dass der auch heute noch da steht, aber es ist dann immer gemeint, zu der Zeit, wo das quasi aufgeschrieben ist, stand der noch da. Also jetzt quasi dahin zu gehen und zu schauen, ob der noch da ist, da wird man vielleicht enttäuscht sein. Genau. Dann gehen wir das jetzt mal durch. Wir sehen am Anfang in Vers 11 diese Panik und diese Angst, die Israeliten wirklich vor den Midianitern hatte. Weil da lesen wir, dass Gideon gerade dabei war, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und wer da genau liest oder sich auch ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass das ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man Weizen in einer Kelter drischt. Weil eine Kelter ist was, wo ich eigentlich Wein mache, wo ich die Traube rein tue und dann entweder presse oder mit den Füßen ausstampfe und wo ich kein Weizen unbedingt dresche tue. Aber der hatte halt so Angst, dass jetzt dann wieder die Midianiter kommen und da das Land überfalle, dass er halt irgendwie sich sowas halbwegs Abgelegenes, Verstecktes gesucht hat und da halt probiert hat, irgendwie noch ein bisschen was in Sicherheit zu bringen vor den Midianitern. Also das war jetzt auch nicht, dass, ja, irgendwie ein bisschen Belagerung oder so, ja, das ist jetzt eine kleine Bedrohung, sondern Israel, das steht auch in Vers 6, war wirklich bettelarm dadurch. Also denen ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass es den Menschen richtig schlecht gehen muss, damit sie wieder zu Gott umkehren. Genau. Ich meine, wenn man heutzutage sieht, da geht ja auch vieles nicht seinen geraden Weg und seine gerade Bahn. Und es ist auch in der heutigen Zeit so viel Gottlosigkeit überall zu sehen und alles, was Gott als schön und heilig geschaffen hat, wie zum Beispiel die Ehe, das wird so pervertiert von den Menschen und für normal erklärt, dass man sagt, eine Ehe kann auch sein zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Und laut Bibel ist es eben nicht so. Und Gott sieht da auch nicht tatenlos zu, auch wenn es manchmal so ausschaut. Am Ende kommt ja dann eh das Gericht, aber auch jetzt sieht Gott es und ist wirklich zornig, wenn Menschen das so pervertieren, alles, was er schön geschaffen und gemacht hat, auch die ganze Homosexualität, die für normal erklärt wird und alles wird verdreht, auch heutzutage. Und dann kann es auch durchaus sein, es muss nicht immer sein, aber dass, wenn es dann den Menschen schlecht geht, es auch ein Gericht Gottes ist. Und man muss jetzt aber auch aufpassen, dass man da jetzt nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt quasi. Und dass man da jetzt sagt, okay, immer wenn Menschen krank sind, dann ist es Gottes Strafe oder so. Dem ist auch nicht so. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass da einer krank war und die Menschen dachten, oh, das ist wegen dem seiner Sünde und so. Und das war nicht so. Aber es kann eben durchaus sein, dass Gott lässt auch Gericht und Krankheit zu oder schickt auch selber Gericht und Krankheit, das sehen wir auch mehrmals in der Bibel beschrieben, damit die Menschen wieder zur Umkehr bewegt werden. Oder zum Beispiel auch, das fand ich ganz gut vom Bernd vorhin, dass er das erwähnt hat mit Halloween, da ist ja auch das Gleiche. Das ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, Satans Anbetung. Ich setze mich da mit Geister, Dämonen und dunkle Mächte auseinander und auch jeder, der denkt, ja, ich mache das zum Spaß und mir passiert da nichts, das ist einfach nur dumm und ja, das ist so das Verhalten von einem Narr. Aber die Bibel sagt uns auch, diese Welt, die ist ja komplett gegensätzlich zu dem, was mir als Christe glaube und zu dem, wie Gott sie eigentlich ursprünglich geschaffen hat. Und die denkt immer, sie wäre so schlau und weise, aber dann kommen so Sachen wie, Männer können schwanger werden und es gibt irgendwie 72 Geschlechter. Und es zeigt halt auch, okay, Gott nimmt diese Weisen dieser Welt und macht sie einfach zu Narren, wie es auch schon in der Bibel steht. Und Gott beruft oftmals auch Menschen, wo, also mir denke ja immer, und da will ich jetzt auch heute mit der Predigt ein bisschen hin, ja, Gott beruft die Große, die Starke, die wo toll reden könne, wo viel erzählen könne, und ich bin aber bloß so ein kleiner, schwacher Diener Gottes, was will ich da schon, was will ich denen Leute denn sagen, was will ich denn machen? Und erstaunlicherweise geht es nicht nur uns so, sondern in der Bibel ging es einige Leute so. Zum Beispiel als Mose, einer der größten, wenn nicht gar der größte Führer Israels, als er berufen wurde, hat er halt auch gesagt, nee, schick einen anderen, ich will da nicht, ich kann doch nicht gut reden. Und auch Paulus sagt, dass er immer zitternd und ängstlich vor den Leuten standet und denen das Evangelium verkündet hat. Und Paulus war ja auch so ein großer Apostel. Und ich denke, das ist schön zu sehen und auch beruhigend, dass es nicht eben die große, tolle Menschen sind, wo das Leben perfekt ist oder nach außen hin perfekt, wo alles glatt läuft, sondern dass Gott sich vor allen Dingen Kleine und Schwache annimmt, wie man auch später noch sehen werde. Genau. Und kurz sortieren. Und was ich noch sagen wollte, genau, also diese Welt und uns Christen, wir haben ja immer so unterschiedliche Ansichten, wie es die Bibel auch schon sagt. Und die Welt, die verwirft eben Jesus, aber die Bibel sagt auch ganz klar, die Welt, die sind die Narren. Psalm 14, Vers 1 und Psalm 53, Vers 1, nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Man muss sich hier nur mal umschauen, wie alles schön gemacht und geschaffen ist, wie perfekt es zusammenpasst. Und dann kommt die Welt und will einem was von Evolution erzählen und will einfach, man merkt an jeder Ecke diese Gottlosigkeit. Und auch in unserem christlichen Abendland, wo ist da noch wahres Christentum, wo hat das noch was mit Jesus Christus zu tun? Wenn an jeder Ecke, im Kindergarten, bis zur Schule, bis zu der Universität, überall gelehrt wird, es gibt keinen Gott, wir brauchen keinen Gott. Genau. Aber Gott ist da und er hat sich mehrmals gezeigt, er hat sich durch die Prophezeiung in der Bibel hat er sich gezeigt, er war hier selbst auf der Erde vor 2000 Jahren und ist dann für unsere Sünden gestorben. Genau, jetzt lesen wir mal weiter. Also, er trischt da eben quasi den Weizen in der Kälte und dann sagt, kommt der Engel Jahwes und sagt, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held, und quasi, er soll jetzt Israel befreien. Und Gideon sagt dann, ja, ich verstehe das nicht. Wenn Jahwe doch bei uns ist, wenn dieser mächtige Gott doch bei uns ist, warum werde mir dann jetzt von denen Feinde unterdrückt? Das passt ja nicht zusammen. Wo ist er denn? Und hier gibt er auch so ein bisschen Gott die Schuld, ne? Also wir sehen das quasi in Vers 13. Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Aber wenn man vorher mal liest, dann weiß man, die Israeliten waren selber schuld, so wie es uns auch häufig geht. Die Israeliten waren die, die gesündigt hatten und sich von Gott entfernt hatten. Die Israeliten war, so lesen wir in Vers 10, ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Und das gilt auch noch für uns heutzutage. Glaube ist immer gehorsam. Und wie ich schon gesagt habe, die ganze Welt um uns herum, die ist mittlerweile so krank und pervertiert in vielen. Und in vielen merkt man es dann vielleicht auch nicht. Oder merkt es und uns ist es vielleicht dann auch ein bisschen egal. Oder mir merkt es und wolle dann mit Gottes Hilfe da rauskommen. Das ist natürlich dann immer gut. Und dann, es ist aber halt auch wichtig, weil schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mit was habe ich Umgang? Mit was beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus? Ist es wirklich, dass ich in der Bibel lese, wo die Wahrheit drin steht, mich mit anderen Christen austausche? Oder ist es so, dass halt alles vor sich hintröpfelt und ja, sonntags gehe ich in die Gemeinde, weil das macht man halt so. Und dann probiere ich irgendwie pharisäermäßig ein gutes Leben nach Hause zu führen, aber innen sieht es dann schlecht aus. Und man kann nur dieses heilige Leben führen mit dem Heiligen Geist. Und jeder von uns kommt dann nur mit der Sünde zu Gott. und nur durch ihn bekomme mir da wahre Befreiung. Also wie gesagt, das ist nicht immer. Es gibt auch Unglück, wo natürlich mal wo halt einfach ein Unglück oder Unfall ist, wo man jetzt nicht direkt schuld ist. Aber oftmals ist es doch durch die ja, eigene, wie sagt man, ja, Dummheit oder was auch immer, kommt man in eine prekäre Situation und ist dann zornig auf den Herrn. Steht auch in der Sprüche so irgendwo. Das gleiche finden wir übrigens auch nochmal in Richter 10, Vers 6 und Richter 13, Vers 1. Genau. Dann kommt eben diese Berufung, du sollst gehen, ich sende dich. Und dann sagt Gideon nicht, jawohl, let's go, sondern der sagt, ja, Moment mal. Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ne, wie soll ich das anstellen? Und genau, oder sowas ähnliches lesen wir auch noch in Micha 5, Vers 1 in der Bibel, wo es heißt, auch du Bethlehem Ephrata, du Kleinste unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der Retter hervorgehen. Und das finde ich immer wieder schön, das wirklich zu sehen, wenn du denkst, ah, ich bin so klein und dumm und kann nichts und jeder sagt, dass ich nichts kann und blöd bin und sonst was, dass Gott eben sagt, und genau dich nehme ich und dich mache ich groß und verherrlich, ja, mach dich groß und zeig an dir meine Gnade und meine Güte und meine Herrlichkeit, damit dadurch auch ich verherrlicht werde. Und Gott nimmt immer kaputte, sündige Menschen, er hat ja auch erstmal nichts anderes, mit dem er arbeiten kann, und das ist halt eben schön zu sehen. Dass ich habe mir früher manchmal gedacht, wenn mich jetzt in der Schule oder so jemand nach meinem Glaube fragt, ja, dann verweise ich vielleicht auf den Holger, weil der kann immer so cool reden und so cool predigen. Nur der ist halt da in dem Moment nicht da. Also muss ich das irgendwie machen. Und dann erzähle ich dem halt das, was da irgendwie so, ja, was ich mit meinen wenigen Worten quasi weiß und sage kann. Und genau dazu möchte ich euch auch ermutigen, egal wo es ist, auf Arbeit, in der Schule oder sonst wo, egal wo ihr seid und dann andere Menschen, man muss da jetzt nicht direkt beim Vorsteller das machen, aber wenn es dann in der Mittagspause oder so dazu kommt, dann kann man da auch wirklich zu seinem Glaube stehen und das auch sagen. Und wenn man sich denkt, ja, aber die anderen, die bei uns predigen in der Gemeinde, die haben da immer eloquentere Worte und können es so viel schöner und besser. Na, ist doch egal, sagt es in eure Worte und der Heilige Geist ist es, der das alles bewirkt. Ist egal, wie klein und jung du bist. Und wir sehen in der Bibel eher, je kleiner, je jünger, desto besser, weil Gott da eben Großartiges mitmacht. Zum Beispiel in der Grundschule, da musste mir mal so Buchvorstellung, jeder darf da sein Lieblingsbuch kurz vorstellen. Das war dritte, vierte Klasse und dann haben halt auch irgendwelche Horrorbücher vorgestellt oder sonst was. Ich habe dann halt die Fußballerbibel genommen und habe gesagt, ja, das fand ich cool, das ist so ein neues Testament und zwischendrin sind Zeugnisse von Fußballer wie David Alaba, Jürgen Klopp und Neymar war damals noch nicht drin, aber die halt auch quasi sich zu Jesus bekennen. Das wird dann im Fernsehen manchmal zensiert, wenn die so ein Stirnband drauf haben mit 100% Jesus, da ist das Stirnband dann auf einmal weiß, komischerweise. Weil die Welt eben mit dem Namen Jesus Christus auf Kriegsfuß steht. Aber, wie gesagt, egal, auch wenn ihr denkt, ja, jetzt habe ich dem bloß kurz was gesagt oder so, Gebet bewirkt da vieles und im Endeffekt ist es Gott, der das bewirkt und da muss man nicht immer die Älteste anrufen oder sonst was, sondern vieles kann man da auch alleine machen. Genau. Genau, dann eben dieses Zeichen in Vers 21. Das finde ich ehrlich gesagt nochmal deutlich krasser als das mit der Wolle und ich weiß nicht, warum das nicht bekannter ist. Da steht nämlich, dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Und das muss man sich mal vorstellen. Da kommt einer, sagt, ich bin ein Engel und ja, legt dir jetzt auf oder gibt dir den Auftrag, Israel zu befreien. Dann denkst du erstmal, ja, okay, muss er ja erstmal beweisen. Und dann gibst du dem Fleisch und Brot, legst es auf den Felsen und es geht alles in Feuer auf und der Engel verschwindet wieder. Da würde ich sagen, okay, krass, das war ein Engel. Genau. Und trotz allem hatte Gideon irgendwie noch Angst und er wollte sich nochmal nachversichern. Und manchmal wird Gott ja dann auch ein bisschen zornig tatsächlich. Zum Beispiel, als Mose gesagt hat, ich will nicht dahin zum Pharao und mit ihm rede, das soll jemand anders machen, wurde Gott auch irgendwann zornig und hat gesagt, okay, ich gebe zwar Aaron mit, aber geh jetzt und mach. Hier lese mir aber nichts davon, dass Gott irgendwie zornig wird oder sagt, hey, ich habe dir doch das eine Zeichen gegeben, das muss doch reichen. Sondern Gott war da gnädig und hat auch ihm noch diesen Wunsch, diese Bitte eben erfüllt mit dieser Wolle. Also wenn man will, waren das jetzt 2 oder sogar 3 Zeichen. Genau. Aber, wie ich schon am Anfang kurz gesagt habe, Gideon stellt sich dann eben eine Armee zusammen. Die 32.000 gegen 135.000 ist schon ein bisschen arg kritisch. Ich glaube, da gibt es wenige Generäle, die da gerne in den Krieg ziehen. Gott hat es aber dann noch 2-mal verkleinert auf 300 Mann letztendlich. Also man kennt ja das 300 von This is Sparta. Ja, das ist Gideon jetzt mit seinen 300 Mann. Genau. Und zieht mit 300 Mann da eben in den Krieg, in die Schlacht gegen die Midianiter. Und ich denke, es ist ganz klar, dass Gott auch das macht, um zu zeigen, er ist es, der hier den Sieg gibt. Und nicht Gideon oder einer von den 300 Männern, sondern wenn Gott den Sieg schenken will, und Gott ist halt auch nicht der Gott, wie er manchmal dargestellt wird, dass er ein alter Opa ist oder so, der das alles nicht mitkriegt, sondern Gott ist groß und mächtig. Ich meine, wer Raum und Zeit erschafft, das hat was zu heißen. Genau. Und Gott wollte eben sicher sein, dass man hier wirklich sieht, Gott schenkt den Sieg. Deswegen wurde die Armee nochmal reduziert. Und jetzt zum Ende hin schauen wir mal, ob das jetzt reicht mit den Zeichen, die Gideon bisher hatte. Weil jetzt geht er quasi mit der Armee zu dem Lager von den Midianitern. Und jetzt müsste man ja sagen, okay, der hat das Zeichen, wo Feuer aus dem Felsen kommt und der Engel verschwindet. Der hat das Zeichen mit der Wolle, einmal nass, einmal trocken, einmal trocken, einmal nass. Das muss ja eigentlich reichen. Und ich meine, der ist ja eh so krass und so toll und so cool. Da muss es doch alles passen. Oder ist er vielleicht auch nur ein Mensch wie mir auch und hat auch Angst. Und in Richter 7, Vers 9 bis 11 kommt da jetzt eben die Auflösung. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deine Hand. Auch hier nochmal, der Sieg geht von Gott aus. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Da schlich sich Gideon mit seinen Burschen bis an die bewaffneten Vorposten heran. Ja, das finde ich auch sehr witzig, weil, also er hat ja dieses ganze Zeichen, Gott sagt ihm aber, ja, wenn du jetzt noch Angst hast, dann schleich dich runter. Und direkt im nächsten Satz ist, ja, Gideon schlich sich herunter. So, das heißt, der hatte immer noch richtig Angst und ja, da hat er die Hosen voll quasi. Und das ist halt wirklich dieses Schöne zu sehen. Einmal, ja, Gott braucht keine große, perfekte Menschen, sondern Gott kann mit jedem was anfangen und mit jedem arbeiten, egal wie wir uns fühlen oder wie was Satan da einredet. Und das andere habe ich gerade vergessen. Ah, genau. Und ein Held heißt nicht, dass man keine Angst hat und furchtlos ist und absolut perfekt, aber ein Held heißt, dass ich trotz meiner Angst Dinge tue. Ich meine, Jesus selbst hat im Garten Gethsemane Todesangst und Blut und Wasser geschwitzt und ist trotzdem für uns ans Kreuz gegangen. Also irgendwo ist es auch menschlich für uns, Angst zu haben, aber ein tapferer Held ist dann trotzdem, trotz Angst, mit Mut und Courage und Tapferkeit das Richtige zu tun. Auch wenn es zum Nachteil für uns ist. Auch wenn wir dann zu unserem Wort stehen müssen und es uns Nachteile bringt. Das ist dann wahre Mut und wahre Tapferkeit. Und das zeichnet halt einen Helden aus und das zeichnet auch Christen aus. Dass wir eben auch, wenn es uns was kostet und wenn es für uns zum Nachteil ist, dann trotzdem das Richtige tun. Weil die Welt kennt nur Egoismus und Selbstbereicherung. Oder hauptsächlich. Genau. Vielleicht noch ganz kurz will ich darauf eingehen, wegen den ganzen Zeichen, die wir jetzt gehört haben und gefordert haben. Vielleicht animiert es den einen oder anderen, dass er sagt, okay, jetzt hole ich mir auch ein Stück Wolle und immer wenn ich dann eine Frage habe, lege ich das raus. Aber damit wäre ich eher ein bisschen vorsichtig. Damals gab es den Heiligen Geist noch nicht so wirklich, oder gab es den schon, aber die Menschen haben den ja erst so ab Pfingsten dann wirklich bekommen. Es war damals jetzt auch keine private Angelegenheit, sowas soll ich anziehen oder sonst was, sondern das Fortbestehen einer ganzen Nation hing davon ab. Genau. Also heutzutage sich dann auf irgendwelche Zeichen zu verlassen oder jetzt immer einen Würfel zu werfen, was man dann machen soll und das dann zu tun, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Lieber an der Bibel orientieren, ins Gebet gehen, mit Gott reden und da hat man dann eher die Gewissheit. Weil, wenn man jetzt mal so ein ganz offensichtliches Falschbeispiel nimmt, man kann ja auch sagen, Herr, ich will fremdgehen, wenn schönes Wetter ist, fahre ich zu der anderen Frau, wenn bei schlechtem Wetter nicht. Oh, schönes Wetter, danke für das Zeichen. Das ist natürlich Sünde und ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber man muss da echt aufpassen, weil das ist ja heutzutage auch viel mit Horoskop und Zeichen und Würfel und sonst was, dass wir uns da nicht irgendwie verheddern. Genau. Dann komme ich jetzt zum Ende. Ich will noch erwähnen, dass im Hebräerbrief wird Gideon aufgrund seines Glaubens erwähnt. In Hebräer 11, die Verse 32 und 33, können wir mal kurz aufschlagen. Wie viele anderen wären noch zu nennen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jephthah und David, von Samuel und den Propheten. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Also hier wird Gideon als Glaubensheld erwähnt von dem Autor. Und das heißt halt auch, Glaube ist auch Gehorsam. Gideon wollte das nicht unbedingt alles machen. Aber er wusste, dass es von Gott kommt und er war eben gehorsam gegenüber Gott. Und genau, jetzt ist nochmal die Frage vielleicht auch so ein bisschen, war ein Held oder nicht, kann dann jeder für sich beantworten. Aber vielleicht müssen wir auch Held neu definieren, dass es eben nicht diese perfekten, gestellten, großartigen Männer sind, sondern dass das auch jeder ist, der trotz Angst weiterhin seinen Glauben lebt oder auch wenn man mal mutlos ist und dann trotzdem das Richtige tut. Genau. Und die Bibel sagt uns dazu auch ein sehr schöner Vers, der ist in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und da steht, niemand darf dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Und ich denke, das ist sehr schön, aber auch sehr anspruchsvoll, aber das wünsche ich uns alle. Und gerade die Welt da draußen und die Menschen, die Gott noch nicht kenne, da gibt es dann so einen Spruch, du bist die einzige Bibel, die manche Menschen jemals lesen werden. Und ich denke, das geht dann immer Hand in Hand. Einmal die Verkündigung vom Wort Gottes, weil der Glaube kommt aus dem Hören. Und wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie denn hören, wenn da einer kommt und das eben verkündigt? Aber auch unser Leben muss es eben entsprechend widerspiegeln. Ja, und wie gesagt, denkt nie, ich bin zu jung, zu klein, zu angst, zu schwach, zu schlecht, zu dumm, damit Gott mich irgendwie benutzen kann. Genau. Oder dass ich für jemand beten kann oder anderen was erzählen kann. Und jetzt ganz zum Ende. Jetzt wirklich dann quasi das Letzte. Möchte ich auch abschließen mit, wenn jetzt Leute hier sind, die vielleicht von diesem Jesus und diesem Gott noch nie was gehört haben. Da steht in Hebräer 3, Vers 15, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie bei jener Rebellion. Wir werden alle irgendwann vor diesem Gott stehen und wir sind alle nicht ohne Sünde und nicht ohne Schuld. Und deswegen kam Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde, um für unsere Sünde zu sterben. Und es kann jeder zu ihm kommen wie in Offenbarung 22, 17, und er kann vom Wasser des Lebens umsonst trinken. Und ja, dazu lade ich euch heute ein. Da könnt ihr auf mich zukommen oder Holger. Genau. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Jetzt bete ich noch kurz und dann, ja, war's das. Ja, danke, Herr, dass du gefallen hast, dieses kleine, zerbrochene, sündige zu nehmen, und dass du einen Weg bereitet hast, wie mir zu dir kommen könne, dass du ja auch bei der Geburt deines Sohnes Jesus Christus, wo wir in ein paar Monaten dann Weihnachten feiern, dass das in einer Krippe war, in Bethlehem, in einer kleinen Stadt, dass es die Hirte waren, die zuerst davon erfahren haben, nicht die großen Gelehrten und die Könige. Danke, Herr, für diese Gnade und Liebe, wie du da uns gibst und zusprichst, und dass du uns deine Hand ausstreckst, ja, und lass uns da das wirklich sehen und hilf uns, das auch wirklich immer mehr umzusetzen in unserem Leben und in unserem Alltag. Amen.